heute Abend wieder mal versuchen, Deutsch zu sprechen. Das immer wieder mit leichten Akzent. Ich kriege es nicht hin, das wegzulassen. Und man sagt mir, es ist eigentlich recht verständlich und es hört sich witzig an. Spreche, was diese Thematik angeht, Buddhismus, Christentum, aus persönlicher Erfahrung. Ich selber war Buddhist, die Elke, meine Frau, sie war Esoterikerin, aber wir merkten, dass wir viel gemeinsam hatten, als wir zusammen auf dem Wege waren. Buddhismus und Esoterik, da sind vielen Dingen ähnlich, aber die Esoterik übernimmt auch vielen Dingen aus dem Christentum. Wir wollen heute Abend aber über Buddha und Christus was sagen und tatsächlich die Frage stellen, ob die beide eine Ergänzung sind oder ein Widerspruch. Ich bin ein bisschen verunsichert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Anlage schaltet hier manchmal aus. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ja, also wir waren vor gut 2 Jahren in Graz in Österreich und da war der Dalai Lama. Dalai Lama, einer der bekanntesten Buddhisten und einer, wodurch den Buddhismus bewusst oder unbewusst hier im Westen immer mehr ankommt. Und wir waren dort auf dem Vorplatz von dieser Veranstaltung und da waren Buddhisten aller Art. Es gab Laien da, dann auch Menschen, die wirklich Mönch geworden sind. Hier sehen wir einen Weißer, der den Buddhismus so angenommen hat, dass es für ihn seine Lebensbestimmung und Führung ausmacht. Aber natürlich auch Tibeter, die zum Teil schon von Geburt an oder vielleicht von 3- oder 4-jähriger Alter im Kloster waren und so die Lehre von Anfang an mitbekommen hatten. Alles war da vertreten und da war dann ein Mann, der jeden Tag diesen Schild hochhielt und auf Jesus Christus hinwies. Jesus Christus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und lasset euch versöhnen mit Gott. So stand er jeden Tag während 11 Tage diese Veranstaltung und das war schon eine Herausforderung. Natürlich wussten die westlichen Menschen schon etwas davon, was Christentum ist. Aber ich habe mal so einen Tibeter gefragt, was halten Sie denn davon? Und da meint er doch glatt, ist prima. Jesus ist doch auch ein Buddha. Also was er machte, ist automatisch die andere Religion oder die anderen Religionsstifter in sein System integrieren. Und Jesus einen Platz zu geben in einer Reihe seiner Buddhas. Es gibt im tibetischen Buddhismus gerade mehrere Buddhas. Und er konnte sich ruhig vorstellen, Jesus sei auch ein Buddha gewesen. Nun, ich dachte später, wir machen eigentlich Ähnliches. Wenn wir an Buddha denken oder vielleicht den Dalai Lama sehen, dann ahnen wir oder meinen, vielleicht ist das ein anderes Wort für Gott. Es hat ein bisschen einen anderen Touch, ein bisschen ein östliches kulturelles Element, aber letztlich gehen die beiden doch auf denselben Weg zum selben Ziel. Und ob das Gott heißt oder Buddha, das macht nichts aus. Der Dalai Lama, er war in Berlin auf dem Kirchentag, da waren 20.000 evangelischen Christen, die haben den Dalai Lama zugejubelt. Offensichtlich war da ein Verlangen oder eine Erwartung, dass der Dalai Lama vielleicht eine gewisse Spiritualität weitergeben würde, die im Christentum verloren gegangen ist. Und Menschen waren begeistert von dem, was er da schlicht sagte. Ich war auch da und seine Worte waren ganz einfach für allen verständlich. Und vielen dachten oder glaubten, ja, das Einfache, das ist doch genau, was wir als Christen auch leben und denken sollten. Christentum selbst präsentiert sich häufig hier im Westen von einer Seite, die nicht so attraktiv wirkt. Vielleicht ähnlich wie auf diesem Bild in dieser evangelischen Akademie, wo der Pfarrer gar nicht so froh reinschaut und sagt, ich begrüße Sie, zu unserer Tagung haben Christen Grund zur Freude und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. Nun, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sah das Christentum oder Kirche früher so aus. Mir schien, da läuft gar nichts. Das ist langweilig. Als ich das später mal verglichen habe mit dieser bunten Farbenpracht, die gerade bei den Tibetern läuft, dann dachte ich, mir scheint da mehr dahinter zu stecken. So eine, ja, Mystik, diese schwere Gebete der Mönche, diese Rituale, die sie abhalten, da schien mir eine Welt dahinter zu stecken, die faszinierend war. Und ich wollte es da auch mit ausprobieren. Dass der Dalai Lama populär ist, hat auch eine Umfrage ergeben. In Deutschland fragte man, also eine Population von mehreren tausend Menschen, wer man als weisesten Menschen der Gegenwart betrachten würde. Und da hat man dann mit übergroßer Mehrheit den Dalai Lama gewählt. 33%. Mehr als zweimal so viele Stimmen bekamen er über den Papst. Erstaunlich. Einen Menschen aus einer fremden Kultur mit einer fremden Religion, der so einen Vertrauenszuschuss bekommt. Und das zeigt, dass man irgendwie sucht, dass man vielleicht meint, hier, das, was hier so angeboten ist, reicht nicht an Spiritualität, an Erfahrung im Religiösen. Die Buddhisten haben dieselbe Wahrheit in einer Zeitschrift hier im Westen folgendermaßen dargestellt. Ich habe das mal gefunden. Ist natürlich gestellt, dieses Bild. Sitzt Präsident Bush beim Papst und fängt seine Rede an mit "Lieber Dalai Lama". Greift doch gerade den Papst sich am Kopf und sagt, Heilige Mutter Gottes, wie kann man nur so unfähig sein? Nun, natürlich gestellt. Ist nicht echt so geschehen, obwohl Präsident Bush wirklich vielen Versprechen macht. Aber hier ist angedeutet, dass sobald jemand bei einer heiligen Persönlichkeit sitzt, ihm sofort den Dalai Lama einfällt. Und ein Stück weit stimmt das. Auch gemäß diesen Umfrage, die wir gerade gesehen haben. Nun, der Dalai Lama bietet schlichte Wahrheiten an, bietet an Glück. Glücklich sein wollen wir doch allen. Wir haben allen Recht auf Glück, so deutet er an. Das ist eines seiner letzten Bücher und da beschreibt er schlicht den Weg des Buddha. Und diesen Weg zu gehen über diese Methodik der Meditation soll zu diesem Ziel Glück führen. Glück im buddhistischen Sinne hat mit das Ziel des Buddhismus, das Ziel, was Buddha erfahren hatte, zu tun. Ich werde das noch erläutern. Hier im Westen will man ja auch glücklich sein und ahnt immer mehr, dass Glück auch zu tun hat mit Spiritualität, nicht nur mit materiellem Reichtum, sondern auch mit Erfahrungen in der unsichtbaren Welt, mit einer größeren, kosmischen, göttlichen Realität und versucht es mit fernöstlichen Methoden, wie Yoga oder Meditation und sucht darin tatsächlich die Ergänzung. Man möchte alles hinzunehmen. Wenn wir von Buddha und Christus sprechen, und das will ich jetzt weiter tun, wollen wir über die historischen Gestalten auch nachdenken, die dahinter stecken. Buddha ist ein Titel, wie Christus auch ein Titel ist. Buddha deutet diesen Zustand der Erleuchtung an. Christus deutet an, der Gesandte, der von Gott Gesandte. Also beide sind Titel. Buddha, das heißt diese Gestalt, der 500 Jahre vor Christus lebte, hieß eigentlich Siddhartha, Gautama oder Shakyamuni. Das waren seine Namen aus seiner weltlichen Gestalt. Nachdem er suchte, er war ein Sucher, er hat enorm gesucht. Nachdem er suchte, hat er praktisch dieses Ziel, Erleuchtung oder Buddha erlangt und wurde danach Buddha genannt. Christus lebte ja im Jahre Null, also da wurde er geboren, das feiern wir auch jedes Jahr neu. Aber bei ihm war es etwas anders. Er war nicht zunächst ein Sucher, er war mit einer Sendung gekommen und war sich seiner Sendung schon ziemlich bald bewusst. Als 12-jähriger Junge wurde ihm klar, als er am Tempel in Jerusalem saß, dass er seinem himmlischen Vater dienen sollte und dass er von ihm gesandt sei. Also da war nicht die Rede so sehr von einer gewissen Suche, sondern davon, dass er praktisch das auslebte, übte, was Gott seinem Vater vormachte. Nun zunächst mal ein paar Dinge über den historischen Buddha. Die Elke wird uns erzählen, wie er gesucht hatte.
Guten Abend. Ja, Buddha war ein Sucher. Mein Mann hat schon gesagt, er war 7,5 Jahre Buddhist und hat auch gesucht. Ich selber kann auch sagen, dass ich eine Sucherin war. Ich habe ungefähr 10 Jahre in der Esoterik gesucht nach Gott, nach Erfahrung mit Gott, nach Einheit mit Gott, Beziehung und so weiter. Und habe da auch viele Erfahrungen gemacht, aber letztendlich nicht die Erfahrung, nach der ich mich im tiefsten sehnte. Buddha oder damals zuerst Siddhartha Gautama war ja Sohn eines Fürsten oder eines Königs, kleinen Königreiches. Und es war klar, dass er die Nachfolge seines Vaters antreten wird. Aber es gab eine Prophetie über ihn und dass er mal ein ganz besonderer Mensch werden würde mit einer besonderen Aufgabe. Und darum hat sein Vater ihn ganz behütet erzogen. Das heißt, er durfte überhaupt nicht in Kontakt kommen mit irgendwelchen negativen Dingen. Es gab nur schöne und gesunde, junge Menschen um ihn herum. Und alles um ihn herum war schön. Aber als er dann älter war, da wollte er natürlich eines Tages mal sein Reich sehen. Und da bat er seinen Vater, das tun zu dürfen. Und der konnte ihm das natürlich nicht verwehren. Aber er sagte ihm, oder er sagte allgemein erstmal, alle Straßen müssen gereinigt werden. Das hat er seinem Sohn nicht gesagt, aber diese Anweisung gab er. Alle Straßen müssen gereinigt werden, es dürfen keine Kranken, keine Alten, keine Toten zu sehen sein. Alles darf nur schön sein. Und Buddha wurde hinausgetragen wahrscheinlich in einer Sänfte oder auf jeden Fall kam er durch diese Straße. Aber irgendwann hatte er das Bedürfnis, mal in eine Nebenstraße zu kommen. Und da bat er den Diener und er führte ihn dorthin und da sah er einen alten Mann. Und als er diesen Mann sah, und das wird beschrieben, wie dieser Mann aussah in den Schriften, abgelehnt, abgelebt, gekrümmt wie Dachsparren, gebückt, auf eine Krücke gestützt, schlotternden Ganges dahinschleichend, siech mit verwelkter Jugend, mit abgebrochenen Zähnen und ergrauten Haaren, kahl oder kahl steht hier, also man weiß das alles nicht so genau, mit wackelndem Kopfe, voller Runzeln. Auf jeden Fall, wie es auch ist, es wird beschrieben, dass dieser Mann wirklich ja alt war und vielleicht für den, der nur Jugend schön findet, hässlich aussah. Buddha oder Siddhartha war so geschockt darüber, dass er sofort umkehrte und gesagt hat, zurück in den Palast. Aber er machte noch einen neuen Versuch. Und bei dem zweiten Versuch begegnete er einem kranken Mann. Und auch dieser sah sehr leidend aus. Und da steht er schwer leidend, sich in eigenem Kot und Urin herumwälzend und so weiter und so weiter. Also wieder etwas. Und er fragte seinen Diener, sag mal, was ist das? Der Diener sagte, das ist ein Kranker. Ja, sagt er, kann ich auch krank werden? Ja, natürlich, jeder Mensch wird krank. Und vorher hatte der Diener ihm auch erklärt, dass jeder Mensch mal alt wird. Er war wiederum so geschockt, dass er wieder sofort in seinen Palast zurückging. Bei der dritten Ausfahrt, dort begegnete er einem Toten. Und wieder fragte er voller Schreck, was ist das? Und der Diener sagte, ein Toter. Ja, muss ich auch sterben? Ja, jeder Mensch muss mal sterben. Und wieder ging er zurück in seinen Palast. Später nannte er diese drei Begegnungen die drei Himmelsboten. Denn diese drei Begegnungen hatten ihm die Augen geöffnet für das Leid in dieser Welt. Und für die Tatsache, dass es zwar schöne Dinge gibt im Leben, aber dass alles vergehen kann. Und dass alles, was vielleicht schön ist, nur vorübergehend ist. Letztendlich bleibt das Leid. Jeder muss mal sterben und jeder kann mal krank werden. Später begegnete er noch einmal einem anderen Menschen, und zwar einem Mönch. Und dieser Mönch war ebenfalls auf der Suche. Und da heißt es von diesem Mann, traurig und bedrückt, von dem Denken an Alter, Tod und Krankheit, habe ich mein Haus verlassen, um zur Rettung den Weg zu suchen. Ich forsche darum nach dem Glück dessen, was nicht verfällt und untergeht, was keinen Beginn des Daseins kennt, was Feind und Freund mit Gleichmut betrachtet, nach Reichtum und Schönheit nicht fragt. Und das schien dann Siddhartha eine Möglichkeit zu sein, und das wollte er ausprobieren. Er verließ den Palast über Nacht und ließ seine Frau und seinen Sohn zurück und machte sich dann auf die Suche.
Wir haben einiges gehört aus den Schriften des Buddhismus. Wenn wir nach Buddha fragen, den historischen Buddha, dann müssen wir aus den Schriften schöpfen, um da etwas zu vernehmen. Denn was können wir sonst wissen? Diese Schriften sind frühestens 200 Jahre nach dem Tod des historischen Buddha aufgeschrieben. Man sagt, bis dahin sind sie mündlich überliefert worden. Also man weiß nicht 100% sicher, ob es sich so abgespielt hat, aber die Geschichten prägen seine ganze Lehre. Die Geschichten sind deswegen gedacht, um die Lehre des Buddhismus zu klären. Also wenn wir in Indien schauen, die Wiege des Buddhismus, dann verstehen wir, wenn wir da mal gewesen sind, vielleicht eher ein bisschen von der Stimmung, wo drin der Buddhismus entstanden ist. Damals wie heute glaubte man in Indien vielen, vielen Göttern. Man glaubt an Reinkarnation, auch heute noch. Man glaubt daran, dass damals noch stärker, aber heute auch noch, dass es verschiedene Stufen oder Kasten gibt, ein System, wo man je nach wo man geboren wird, eingestuft wird in einen sozialen Stand. Manche sind sogar kastenlos und diese Menschen sind ja wie Tiere oder fast noch schlimmer. Sie werden Unberührbaren genannt. Also solche Dinge gibt es in Indien. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man da mal nicht gewesen ist. Es ist einfach
einen Blick darin zu bekommen, woraus der historische Buddha diese Lehre über das Leiden entwickelte. Wenn man mal in Indien ist, dann sieht man Leiden auf der Straße, überall. Hier ist es verdeckt in den Krankenhäusern. Nur selten sieht man direkt Leiden. Nun, das war Grundlage und wurde Grundlage für den Buddhismus, die buddhistische Lehre. Bei Christus, Jesus, war es etwas anders. Buddha, die historische Gestalt, wurde in Indien groß geworden, war reich. Christus, bekanntlich nach der Weihnachtsgeschichte, war arm. Er wurde in einen Stall geboren, hatte nichts oder musste dann noch fliehen. Also es war ein ganz anderen Anfang. Es schien zwar mit bestimmten Zeichen ausgezeichnet zu sein, dass Weisen sogar aus dem Morgenland kommen, es könnte sogar aus Indien gewesen sein, man weiß es ja nicht, die ihm gewürdigt haben, weil sie einem Stern gefolgt sind. Interessant. Aber dann hat man über diesen Christus den Verlauf vergessen und wusste nicht mehr, bis er in aller Öffentlichkeit 30 Jahre später auftauchte und seine Nachricht von Gott weitergab. Ein ganz anderen Verlauf. Wie gesagt, Christus, Jesus, die Gestalt als Wiege in Israel. Damals in ganz anderen, und auch heute, Klima, da sind Juden, die schon Schriften hatten, sich auf diese Schriften verließen und sich dadurch leiten ließen. In diesen Schriften stand einiges geschrieben über den Messias. Und man erwartete den Messias, den Befreier, den Erlöser. Noch heute erwarten die Juden den Messias, denn die meisten glauben nicht, dass Jesus der Messias war. Einzelnen glauben es inzwischen heute wohl. Nun, einen ganz anderen Kontext. Interessant vielleicht ist, dass zur Zeit des historischen Buddha, der lebte ja 500 Jahre vor Christus, es eine biblische Gestalt lebte namens Daniel. Und man liest aus dem Kontext von Daniel, der auch in etwa 530 vor Christus lebte und wirkte, dass er in Babylon ein größerer Beamter war von einem großen Fürst. Und man liest interessanterweise, dass von diesem Daniel gesagt wird, dass er sehr weise war. Er wurde angekündigt durch einen anderen, die sagte, es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Also auch dort kannten sie mehrere Götter. Und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Einsicht und Weisheit, gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist. Also hier wurde Daniel Erleuchtung und Weisheit gefunden. Interessant. Die einzige Stelle im ganzen Alten Testament, wo das Wort Erleuchtung vorkommt. Nicht zufällig, dass das gerade so zentral steht bei dem historischen Buddha. Erleuchtung. Wo ging es dann dahin? Was meinte man dann mit Erleuchtung im Buddhismus? Der historische Buddha hat das folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Das steht in den Heiligen Schriften und das ist als ein Herzgebet des Buddhismus aufgenommen. Das sogenannte Herzsutra. Das beten Buddhisten aller Länder täglich häufig. Das sogenannte Herzsutra geht folgendermaßen, ich habe es Ihnen mal mitgebracht, dann haben wir ein bisschen einen Eindruck. Shariputra, das ist eine Geschichte, das ist ein Gespräch zwischen den wichtigsten Schülern Buddhas und ihm selbst. Auf diese Weise sind alle Phänomene leer, ohne Eigenschaften, nicht hergestellt. Daher, Shariputra, gibt es in der Leerheit keine Formen, keine Empfindungen, keine Wahrnehmungen, keine geistigen Formkräfte, kein Bewusstsein, keine Augen, keine Ohren, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper, keinen Geist, keine Formen, keine Töne, keine Gerüche, keine Geschmäcker, keine berührbaren Objekte, keine anderen Phänomene. Ich habe zu Ende ein bisschen schneller gelesen, um anzudeuten, wie man normalerweise in der Ursprache so ein Mantra oder so ein Gebet sagt. Das geht noch viel schneller. Man hört nicht mehr den einzelnen Silben. Das geht sehr, sehr schnell. Man sagt laut, rein den Klang der Wörter sei so wirksam. Muss nur das vor sich hin sagen. Vielen verstehen noch nicht mal die Wörter. Das sei nicht unbedingt wichtig. Aber Inhalt der Wörter sei eben dieses Gespräch. Und angedeutet wird die sogenannte Leerheit, das Ziel des Buddhismus. Ein Zustand, wo niemand oder nichts drinnen ist. Ein Zustand, wo kein Ich ist. Ich bin verloren in ein Meer von all oder nichts. Nirvana gedankt oder Buddha oder Erleuchtung. In diesem Zustand gibt es keine Person, gibt es kein Gegenüber, auch letztlich keinen Gott. Das sagt auch der Dalai Lama konkret. Er sagt hier in einem Büchlein, wo sein Name drüber steht, da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfer, Gott oder persönlichen Erlöser kennt, warne ich vor Leuten, die sich buddhistisch christlich nennen. Also der Dalai Lama sagt, der Buddhismus kennt keinen Schöpfer, kennt keinen Erlöser. Und er sagt, von diesem Ansatz und Zielsetzung her gesehen, kann man die beiden, das heißt Christentum und Buddhismus, nicht miteinander vermischen, nicht miteinander vergleichen. Vergleichen wir noch mal einmal diesen historischen Gestalt Buddha und schauen wir noch einmal diese Statue an. Auf dieser Statue ist zu sehen, dass mit einer Hand die Erde berührt wird. Und alle diese Gesten sind Zeichen, haben eine Bedeutung. Es heißt in den Schriften Buddhas, dass als diese historische Gestalt die Erleuchtung erlangte, er dann nachher die Erde berührt haben soll und gesagt haben soll, die Erde ist mein Zeuge. Also Zeuge für seinen Zustand der Erleuchtung sei die Erde gewesen. Als Jesus Christus anfing zu lehren, getauft wurde im Jordan in Israel, da erscholl eine Stimme aus dem Himmel. Diese Stimme sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesu Zeugenschaft rührte vom Himmel her. Also wir sehen hier ganz unterschiedliche Zeugenschaften, unterschiedliche Aussagen, was Ansatz und Ziel angeht. Und es ist ganz wichtig, die Sachen miteinander zu vergleichen. Ich habe schon gesagt, ich selber bin Buddhist gewesen. Bin es 7,5 Jahren. Ich kann nicht behaupten, dass ich vielleicht ein guter Buddhist war, aber ich habe versucht, den ganzen Weg zu gehen. Ich habe meditiert und das ist erforderlich. Das muss man eben tun, um auf dem Weg zur Erleuchtung voranzukommen. Ich wurde konfrontiert mit der ersten Lehre des Buddha, das ist die Lehre der 4 edlen Wahrheiten. Und das begründet den Buddhismus. Allen buddhistischen Strömungen glauben grundsätzlich an diese 4 Wahrheiten. Erste Wahrheit, und wie kann es auch anders, ist die Wahrheit, das Leben ist Leiden. Also da fängt es erst an, wie meine Frau schon sagte. Bei der Erkenntnis, Leben ist Leiden. Denn wenn man das erkannt hat, wird man motiviert, sich aufzumachen auf den schweren Weg, den Ausweg aus dem Leiden. Zweite Wahrheit, da ergründete Buddha die Ursache des Leidens und sagte, das liegt in den Begierden. Alle Leidenschaften sind Ursache für Leiden und deswegen sagt er als drittens, soll man die Ursache beheben, indem man sich von den Begierden befreit. Also sich zurückzieht aus dieser Welt, sich hinsetzt in Meditation und sich in sich versenkt und erhofft, da wird es aus einem hervorkommen. Dieser Zustand der Erleuchtung. Als viertes sagt er dann der Weg zur Aufhebung des Leidens. Das sei der heilige achtfache Pfad. Da sind 8 Lebensbereiche genannt. Und für jeden Bereich steht eben dieses Wörtchen Recht. Anschauung, Gesinnung, Reden, Handeln, Leben, Streben, Denken und sich versenken. Letzteres bezieht sich natürlich auf Meditation. Das soll man auch recht tun, also das heißt nach Vorschrift. Vielen meinen, man kann als Buddhist eben alles tun und lassen, was man möchte. Das ist aber eher so eine westliche Form des Buddhismus. Nach den ursprünglichen Schriften seien ganz viele Vorschriften darüber gegeben, wie man meditieren soll. Da gibt es auch unterschiedliche Stufen. Ein Anfänger soll anders meditieren als ein, der schon länger meditiert hat. Das alles wird genau beschrieben. Und alle die Dinge sollen dann, wenn man es recht ausübt, zu diesem Ziel Erleuchtung führen. Also meditieren, guten Werken tun, das heißt zum Beispiel auch, wie es Tibeter ausüben, sich hinwerfen, Pilgerwege lang aus im Staub. Das tun sie, um sich zu reinigen. Sie glauben dadurch, dass die innere Buddha-Natur aus ihnen hervorkommt, wenn sie viele reinigende Übungen tun. Auch ich habe das getan, ich war tibetischer Buddhist. Ich habe mich an einem bestimmten Ort 60.000 Mal lang auf den Boden geworfen. Ich wollte, nachdem ich den ersten Lehren gehört habe und fasziniert war von der Ausstrahlung meines Lamas, den Lehrmeister, wollte ich den ganzen Weg gehen und habe dann ähnlich wie diesen Buddhisten gehandelt. Nun, um zu vergleichen, das ist die Lehre, die Grundlehre des Buddha, will ich auch die Grundlehre des Christus kurz erläutern oder die Grundlehre der Bibel. Da gesagt wird, dass Christus, er selbst, das fleischgewordene Wort Gottes ist und somit das Wort Gottes lebendig hier uns gezeigt hat. Ursprung, also oder Urwahrheit, die alles begründet im Christentum, sowie auch im Judentum, ist eigentlich das erste Gesetz, die Grundlage Gott selbst. Das heißt, Gott und seine Zuneigung, seine Liebe zu seinen Geschöpfen. Die Beziehung zwischen Gott und seine Geschöpfe. Gott liebt seine Geschöpfe und das hat er am Anfang klar gemacht. Das steht in der Bibel, nachdem alles gemacht wurde, sagte Gott, es sei sehr gut. Er stand dazu. Aber auch wie später, durch Jesus Christus wurde diese Liebe neu klar gemacht und gezeigt, dass der Sohn Gottes deswegen gekommen ist, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben empfangen. Das als Liebe Gottes zu den Menschen. Aber normalerweise ist in unserer Welt die Liebe Gottes nicht bekannt, nicht erfahren. Und jetzt kommt die zweite Sache, die Not. Im Christentum wird diese Not Sünde genannt. Ein unpopuläres Begriff, es wird häufig auch nicht recht verstanden, was es ist. Eigentlich versteht man unter Sünde Trennung oder Scheidung. Eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, wird gesagt. Darum können wir seine Liebe nicht erkennen oder erfahren. Dann macht Gott von seiner Seite aus ein Angebot. Das Angebot ist dann im Christentum, im Neuen Testament, also nachdem Christus gekommen ist, konkret die Person Jesus Christus. Von ihm wird gesagt, dass Gott seine Liebe konkret darin zeigte, dass Christus für uns gestorben war, als wir noch Sünde waren, als wir noch von Gott getrennt waren. Also es wurde den Menschen nicht etwas an Leistung abgefragt, sondern sie waren Sünder. Und Gott sandte schon seinen Sohn. Und das für allen Menschen. Da reicht es noch nicht aus, das können wir sagen, das ist ja nett, also seid für alle Menschen schon da, können wir uns ausruhen. Nein, viertes ist dann, und das macht das Neue Testament konkret klar, dass wir diesen Sohn Gottes aufnehmen sollen. Wie viele ihn, hier ist von Jesus Christus die Rede, aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu heißen. Dann geht man, wenn man Jesus Christus aufnimmt, also nicht eine bestimmte christliche Lehre, nicht die 10 Gebote, nicht bestimmte Ausübungen oder Kirchengänge oder was auch immer. Hier geht es wirklich um die Person Jesus Christus, Zentrum des Christentums. Viele verstehen das nicht, sehen das eher wie eine Tradition. Also es geht darum, diese Person aufzunehmen und mit oder in dieser Person das Geschenk Gottes selbst anzunehmen oder auszupacken, könnte man fast sagen. Nun, das ist in 4 kurze Punkte die Lehre des Christus auf den Punkt gebracht. Das ist natürlich vereinfacht. Auch gibt es im Buddhismus natürlich mehr Lehren als nur die 4 edlen Wahrheiten. Aber das sind schon grundlegende Lehren. Also die beide einander gegenübergestellt. Nun, in den Schriften des Buddhismus sind diese Lehren zu finden. Diese Lehren der 4 edlen Wahrheiten sind konkret aufgedeckt. Und ich habe schon gesagt, dass der historische Buddha zur Zeit Daniels lebte. Daniel übrigens schrieb schon von dem Christus, von dem Messias und sprach von ihm als den Menschensohn. Also auch damals war der Menschensohn schon in Bewusstsein, zwar noch nicht geboren, aber schon in den Schriften des Christentums vorhanden. So war es im Buddhismus nicht, da war erst nachher die Sache aufgeschrieben. Interessant ist aber, dass auch der historische Buddha mehrere Gebote hatte. Ähnliche Gebote wie im Christentum. Zum Beispiel, man soll nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nicht lügen, nicht töten und keine betäubenden Mittel nehmen. Diese Punkte finden wir zurück in den 10 Geboten. Es gab natürlich nicht die anderen Gebote, das heißt das Sabbatgebot oder die Gebote, die sich gerade auf Gott bezogen. Denn Buddha glaubte nicht an einen Gott, der da erlösend, befreiend oder schöpfermäßig tätig sei. Es gab auch nicht das Gebot, dass man Vater und Mutter ehren soll. Der Buddhismus ist in dem Sinne von seinem Ursprung her und von der Führung des historischen Buddha her nicht familienfreundlich. Buddha lehrte, man solle hinausgehen, Mönch werden, keine Familie gründen und so weiter, sondern den Weg, den Ausweg aus dem Leben finden und suchen. Also anders im Christentum, auch Jesus, auch wenn er nicht verheiratet war und das bis zu Ende voll aushielt, war es eine Sache, die er festhielt, dass Ehe eine Ordnung Gottes sei und Familie von Gott auch gewollt. Dann, das sind aus den Schriften den Vergleich, den Schriften, die sich auf Buddha beziehen, den Schriften, die sich auf Christus beziehen, will ich noch ein bisschen nach den Nachfolgen und den Methoden sagen, die dann jetzt aus dem Buddhismus, aus dem Christentum jetzt sichtbar sind. Wenn wir Buddhismus sehen, dann sehen wir häufig bestimmte Sachen. Manche Dinge sind gar nicht bekannt, als seien sie buddhistisch. Aber den Dalai Lama natürlich schon bekannt ist bei vielen von uns im Bewusstsein. Er hat immer diese Geste und zeigt damit, dass er betet, dass er anbetet, eine Praxis, die auch im Christentum vorkommt. Also hier könnte man sagen, vielleicht eine Ähnlichkeit. Buddhisten beten, tatsächlich auch. Ich habe als Buddhist auch gebetet. Auf einem anderen Kirchentag waren auch Buddhisten eingeladen, die ein Gebet gesprochen haben. Es war offensichtlich nicht wichtig, zu wen diesen Buddhisten dann beteten, aber sie beten. Und man sieht das einfach als eine Ähnlichkeit und vielleicht könne man dann sich gegenseitig ergänzen. Ich habe persönlich unsichtbare Wesenheiten angebetet, aber auch meine Lehrmeister, meine Gurus. Der Dalai Lama war einer meiner Gurus. Ich war ganz und gar begeistert von ihm. Also als ich das erste Mal ihn sah, ich war mit 500 anderen westlichen Menschen in London, da hat der Dalai Lama am Ende von 5 Tagen Unterricht, bei schweren buddhistischen Lehren, hatte Geburtstag. Und ihm wurde dann gefragt, du Dalai Lama, was willst du dann für deinen Geburtstag? Können wir dir was schenken? Dann sagt er, ach, ich bin Mönch, ich brauche ja nichts, also ich habe alles. Aber dann schaut er auf einmal auf und sagte, eines könnt ihr mir geben. Gib mir eure Herzen. Nun, ich saß da, also, und ich war so entbrannt und so voll Begeisterung, denn ich erwartete von dem Dalai Lama, er würde mir erlösen können. Er ist eine Erlösergestalt. Ein Guru im Buddhismus ist eine Erlösergestalt. Ich war sofort bereit, ihm mein Herz zu geben. Ich hatte es dann auch symbolisch zum Ausdruck gebracht, dass ich den Dalai Lama einmal persönlich besucht habe, indem ich ihm ein Geschenk gemacht habe, in Form eines Herzens. Mit diesem Geschenk bin ich dann tatsächlich zum Dalai Lama gegangen, habe ihm das überreicht, um ihm damit zu sagen, dass ich mein Herz ihm geben will. So wird es im Buddhismus tatsächlich gelebt, dass man Lehrmeister anbetet. Obschon der historische Buddha nicht unbedingt von sich gegeben hat, man soll ihm anbeten, hat es schon praktisch einen Anfang damit gemacht, indem er sagte, dass schon seine Reliquien angebetet werden sollten. So gab es überall und gibt es heute noch Schreine, wo kleine Splitter von den Gebeinen, wie man sagt, ob es wahr ist oder nicht, weiß man nicht, von dem historischen Buddha sein sollten und die seien anbetungswürdig. Also es gibt in den späten Entwicklungen des Buddhismus einige Praktiken, die ganz bunt sind, die, wie man sagt, nicht direkt von dem historischen Buddha gelehrt wurden, aber wohl in geheime Schriften aufgeschrieben, später gefunden wurden und dann hervorgeholt als besondere Lehren für Menschen, die schneller auf diesem Weg zur Erleuchtung vorankommen wollen. Eine solche Lehren bezieht sich auf unsichtbare Wesenheiten, die ich auch angebetet habe. Und das hat der Dalai Lama auch in Graz getan, wo wir waren, vor 2 Jahren. Da hat er, also wir haben nicht an diese Unterrichten mitgemacht, aber wir haben Menschen angesprochen an der Stelle. Also da hat er eine Gestalt vorgestellt, die wir dahinter abgebildet sehen, namens Kalachakra. Das ist uns fremd. Aber was uns schon näher kommt, ist vielleicht folgende Abbildung. Ist bekannt, was das ist? Wissen Sie, was das ist? Ist ein Mandala. Wenn Sie nicht wissen, was es ist, dann vielleicht Ihre Kinder oder Enkelkinder. Die meisten malen heute Mandalas in den Schulen. Fast überall geschieht das. Und man weiß eigentlich nicht so recht, dass es eigentlich aus dem Buddhismus kommt, Mandalas. Und das Mandala, was wir gerade gesehen haben, ist eine Abbildung einer unsichtbaren Realität. Könntest du es erklären?
Eine Live-Sendung. Ja, eine Live-Sendung. Wir tauschen. Ja, dieses Mandala ist eine Abbildung einer kosmischen Realität, so heißt es. Und diese kosmische Realität in diesem Falle, für dieses Mandala, ist das Reich von Kalachakra. Also Kalachakra hatten wir gerade in dem Bild davor gesehen, hinter dem Dalai Lama an der Wand, eine Buddha-Manifestation mit mehreren Armen und vielen Gesichtern, sprich 4 männliche Gesichter und auch 4 weibliche Gesichter und so weiter. Und diese Kala-Chakra-Buddha-Manifestation wohnt im Mittelpunkt dieses Mandalas. Und der Dalai Lama legt also dieses Mandala mittlerweile überall auf der ganzen Welt. Auch hier in Deutschland hat er es schon an vielen verschiedenen Stellen gelegt, zum Beispiel in Bonn, in Berlin, in Hamburg, in Rosenheim. Es lag auch in Basel und natürlich auch vor 2 Jahren in Graz. Bevor so ein Mandala aus feinem farbigen Sand gelegt wird, wird ein Ritual abgehalten. Und zwar werden rituelle Tänze aufgeführt und die Erdgeister werden beruhigt und es werden Opfergaben gebracht. Und alle Wesenheiten neben Kalachakra wohnen noch 722 andere Wesenheiten oder Buddha-Manifestationen in diesem Mandala, werden mit Namen gerufen, angerufen und werden gebeten, Platz zu nehmen, dort, wo das Mandala unter Meditation gelegt wird. Wenn es dann gelegt ist, dann wird es nach einiger Zeit zerstört. Ein Mandala, kann man sagen, ist eben nicht nur eine Fläche, hier noch ein anderes Mandala und hier ein Blick von oben. Und wir haben nochmal, es ist eigentlich ein dreidimensionales Gebäude, könnte man sagen, ein Palast auch. Hier sieht man das Mandala dann von vorne. Also dieses Kalachakra-Mandala möchte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, dass der Dalai Lama jetzt überall legt. Und es heißt, dass der Dalai Lama eine Inkarnation von Kalachakra ist. Und dass er die Züge von Kalachakra eigentlich hier trägt. Und das Mandala wird zerstört nach einer geraumen Zeit. Die ist so mehr oder weniger vorgegeben. Und hier sieht man, da hat der Dalai Lama das in Los Angeles gemacht und der Sand wird dann zusammengekehrt und kommt in ein Gefäß. Und dieses Gefäß wird dann zu dem nächstliegenden Fluss gebracht. In Graz war das auch der Fall, da wurde das dann in die Mur gebracht, in Basel in den Rhein. Und jeweils bei dem Fluss dieser Stadt, da zu dem Fluss wird dann dieses Mandala gebracht, wird dort hineingeschüttet und es hat eine magische Bedeutung. Nämlich die Bedeutung, dass dadurch die Lehre des Buddha verbreitet wird. Mit dem Fluss soll sie in unser Land hineinfließen oder in alle Länder, wo dieses Mandala gelegt wird.
Wie ich schon sagte, sind das Lehren, die man glaubt, schon von dem historischen Buddha, dass sie davon herrühren, aber dass sie nicht wirklich damals schon gelehrt wurden, sondern erst später von bestimmten Menschen entdeckt wurden. Und da bezieht man sich auf diese ganzen Lehren, diese unsichtbaren Wesenheiten und diese kosmischen Sphären, diese Mandalas, die dahinter stecken. Nun, das bezieht sich dann tatsächlich auf eine unsichtbare Welt. Diese Welt wird auch in der Bibel beschrieben. Auch Jesus ging davon aus, dass es eine unsichtbare Welt gab, neben der unsichtbaren Welt Gottes. Denn er trieb Dämonen aus, Geister, heilte Krankheiten. Er war beschäftigt zum Teil auch mit dieser unsichtbaren Welt. Er hatte offensichtlich eine gewisse Vollmacht darüber. Die Bibel schätzt das folgendermaßen ein. Sie sagt, dass wir Menschen hier auf Erden leben, Gott im Himmel, und dazwischen gibt es diese Sphäre der Luft. Da befinden sich Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte. Wenn Menschen sich von sich aus öffnen, bewusst oder unbewusst, für diese unsichtbare Welt, dann werden sie auf diese Sphäre stoßen und damit Erfahrung machen. Meistens sind die ersten Erfahrungen mit dieser Welt positiv, angenehm, wohltuend, beruhigend. So auch zum Beispiel Mandala malen. Lehrer berichten, Kinder kommen zur Ruhe. Aber dann kann es sein, dass wenn man das häufiger praktiziert, und ich habe als Buddhist mich sehr geöffnet für diese unsichtbare Welt, dass dann aber auch eine andere Macht, eine negative Kraft auf einzuwirken anfängt. Nun, im Buddhismus sieht man die Einteilung der unsichtbaren Welten anders. Da sagt man, ja, es gibt Menschen, darunter gibt es auch Höllen und Tieren und Geistern, dann gibt es natürlich auch Dämonen und Geister, dann gibt es Götter und Halbgötter. Darüber steht Buddha oder Buddhas, in dem Sinne, dass es mehrere Ausstaltungen des Buddha gibt, mehrere Formen. Kalachakra sei nur eine davon. Es gibt in diese besondere Richtung des tibetischen Buddhismus unzählige Buddha-Formen. Und die soll man auch allen anbeten. Die soll man auch alle vielleicht suchen. Oder vielleicht gerade die, die man meint, mehr zu brauchen. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe meditiert. Ich bin dreimal nach Indien gereist. Hier für eine recht ärmliche Hütte, wo ich einen Monat verbracht habe, ohne menschlichen Kontakt. Es gab nur eine Anzahl Ratten, die mich manchmal gestört haben bei meiner Praxis. Aber ich durfte nur Anbetungsformeln aussprechen, die sich auf diese unsichtbaren Wesenheiten bezogen. Eine Anzahl dieser Wesenheiten sind friedlich oder liebevoll. Das ist, wie man sich hier im Westen normalerweise Buddha vorstellt. Als friedliebend, liebend und so weiter. Hier so ein Gestalt des zukünftigen Buddha, Maitreya. Es ist interessant, dass man hier sieht, dass der auf einem Stuhl sitzt, wie wir normalerweise auf dem Stuhl sitzen. Das deutet auch an, dass der Buddhismus in Zukunft hier im Westen erscheinen wird. Das sagt auch das buddhistische Schrifttum schon aus, dass der Buddhismus hier gen Westen hinübertreten wird. Aber neben friedliche Buddhas, wie diese Maitreya, der eine Gestalt der Liebe sein soll, gibt es auch zornige Gestalten. Das zum Beispiel ist eine Ausdrucksform Buddhas des Zorns. Man würde fast denken, es sei ein Dämon. Aber man erkennt daran, dass es ein Buddha ist, weil er ein sogenanntes dritte Auge hat. Also diese Einsicht in diese erleuchtete Sphäre hat. Und das in seiner Gestaltungsform des Zornes. Man soll also als Buddhist in tibetisch-buddhistische Prägung sowohl auf friedliche Gestalten als auf zornige Gestalten meditieren. Das habe ich auch beides gemacht. Noch ganz kurz zurück zu dieser Gestalt Kalachakra. Wenn man genau hinschauen würde, dann sieht man, dass er auch vier Gesichter hat, neben mehreren Armen und so weiter. Und diese Gesichter sind auch konkret beschrieben. Zwei seiner Gesichter nämlich sind friedlich. Zwei andere, wenn auch konkret so beschrieben, sind zornig, aber richtig beängstigend, fast dämonisch. So muss es nach der Beschreibung auch sehen. Und das besagt, dass innerhalb der vollkommenen Gestalt des Buddha Kalachakra sowohl Frieden als auch Zorn ihren Ausdrucksform hat. Also die vollkommene Erleuchtung, ein vollkommener Buddha, vereint in sich alle Gegensatzpaare, die es nur gibt auf dieser Welt. Und das ist ganz interessant, dass genau diese Ausprägung und diese Andeutung hier im Westen aufgegriffen wird in der Lehre der Esoterik und ganz besonders in ein Zeichen, das sogenannte, auch bekannte Zeichen des Yin und Yang.
Ja, dieses Zeichen kommt aus dem Taoismus und ist eben das Zeichen der Gegensätze oder enthält das Prinzip der Gegensätze. Oder der Polaritäten. Und man sagt, dass die Vollkommenheit aus Polaritäten besteht. Hier in diesem Fall, dieses Zeichen des Yin und Yang, ist die Kraft, die dahinter steckt, heißt Qi oder Qi. Wir finden diese Kraft der Gegensätze in Praktiken wie Tai Chi oder Qigong oder Qigong oder Chiatsu oder Aikido. Es wird jedes Mal etwas anders geschrieben, mal mit KI, mal mit CHI, SHI oder QI. Und man geht eben davon aus, dass das die Vollkommenheit ist. Und wenn der Mensch nicht in Vollkommenheit mit dieser kosmischen Kraft lebt, das heißt in Einheit, in Harmonie, dann wird er krank. Und dann ist sein System gestört und dann muss man alles tun, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Und das kann dann, wie es heißt, durch Bewegungen geschehen. Zu diesen Gegensätzen gehören natürlich auch Licht und Finsternis. Das heißt, diese vollkommene göttliche Kraft besteht auch aus Licht und Finsternis. Ein holländischer Maler hat einmal dazu dieses Bild gezeichnet. Ich weiß nicht, ob er es dazu gezeichnet hat, aber er hat es gezeichnet. Und man sieht hier, wenn man auf das Weiße schaut, Engel. Und wenn Sie auf das Schwarze sehen, dann werden Sie Teufel oder Fledermäuse sehen. Und dieses Ganze dargestellt in einem Mandala, eben als Bild einer kosmischen Realität. Und da sind eben diese Wesenheiten der Engel und Teufel. Zusammen bilden sie ein Vollkommenes. Nun kommen wir nochmal wieder zurück auf das Christentum. Und das Christentum sagt uns da noch etwas anderes.
Das heißt, die Bibel macht uns über Gott klar, dass er nicht ein Zusammenkommen von Licht und Finsternis ist, sondern sagt ganz klar aus, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis. Also wenn es im Buddhismus auch eine Ausdrucksform der Vollkommenheit hat, die eine fast göttliche Gestalt hat, wie Kalachakra oder andere Wesenheiten, die es dort gibt, dann geht es darum, dass es ein Zusammenkommen von diese beiden Gegensatzpaare gibt. Oder alle Gegensatzpaare, die es nur gibt. Im Christentum ist Gott aber nur Licht. Und in ihm ist absolut keine Finsternis. Nun, das hat auch Jesus Christus klar gemacht. Er hat uns Gott verkündigt oder klar gemacht, wer Gott ist, denn es wurde klar durch seine Lehre, dass Menschen ohne seine Hilfe, ohne seinen Beistand Gott überhaupt nicht kennen können. Wir haben uns gefragt, ob Buddhismus und Christentum oder Buddha und Christus eine Ergänzung oder ein Widerspruch sind. Wenn wir die Lehren des Christus und die Lehre des Buddha nebeneinander setzen, dann müssen wir sagen, von beiden Seiten her, sie widersprechen einander. Sie passen nicht zusammen. Wie ich schon zitierte, dass der Dalai Lama als Vertreter des Buddhismus konkret das auch auf den Punkt bringt. Eine Ergänzung wird eher gesucht in Richtung der Esoterik. Denn dort nimmt man von allem etwas. Da geht es nur darum, dass man vom Buddhismus vielleicht was nimmt, vom Christentum etwas nimmt oder von Manitou, das ist die unsichtbare Kraft bei den Indianern. Und unter dem Strich, da kommt dabei heraus Jebuma. Das ist die neue Häppchenreligion. Von allem, wie gesagt, etwas. Genau das drückt auch ein Autor aus, der in diese Richtung das auf den Punkt bringt und sagt, wir sind alle Manifestationen des Buddha-Bewusstseins oder des Christus-Bewusstseins. Nur wissen wir es nicht. Das Wort Buddha bedeutet der Erwachte. Wir müssen alle aufwachen zu dem Christus- oder Buddha-Bewusstsein in uns. Sehen wir, hier wird nicht unterschieden zwischen Buddha-Bewusstsein oder Christus-Bewusstsein. Hier ist Buddha etwas anders und Christus ist etwas anders. Beide beziehen sich nicht auf diesen historischen Gestalt des historischen Buddha und auch nicht auf den historischen Gestalt des historischen Jesus Christus. Nun, wir selbst haben Stück weit in diesem Glauben gelebt, dass es von allen Seiten Möglichkeiten gibt, dass man es mal ausprobieren kann. Als ich meine Frau kennenlernte, lebte ich in Amsterdam auf einem Schiff und habe alternative psychotherapeutische Praktiken ausgeübt. Ich habe Therapieformen angeboten, die viel Lärm verursachten. Man soll all seinen Zorn herausgreifen und herausschreien. Und das war notwendig, weil Zorn ja ein Teil des Selbst ist, was verwirklicht, was Ausdruck haben sollte. Und ich habe natürlich als Buddhist auch meditiert auf mein Schiff. Das war mir wichtig. Aber irgendwann habe ich den Eindruck gehabt, es muss weitergehen. Ich bin noch nicht erleuchtet. Und ich glaube, dass wenn man Buddhisten ehrlich fragt, also sind sie erleuchtet, dann werden sie auch Stellung beziehen. Einmal saß ich dabei in einer großen Sitzung, wo der Dalai Lama diese Frage gestellt wurde. Der wurde gefragt, ob er Buddha sei, ob er erleuchtet sei. Und dann hat er ehrlich gesagt, nein, sei er nicht. Er ist dabei auf dem Weg dahin. Man erwartet schon, dass er auf einer höheren Stufe ist, aber er ist noch nicht am Ziel. Also Buddhisten suchen, solange sie das Ziel nicht haben, nach diesem Ziel. Und ich war auf dieser Suche. Irgendwann habe ich dann die Elke kennengelernt und wir sind zusammen auf diesem Schiff ein Stück weit des Weges gegangen. Wir hatten eine Panne, es war ein Brand auf diesem Schiff. Wir haben das Schiff dann verkauft, mit Versicherungsgeld wieder aufgebaut. Und dann haben wir uns auf eine Weltreise begeben. Da wollte ich als erstes meinen Guru besuchen, meinen Lehrmeister. Der lebte in Indien, an dem Ort, wo auch der Dalai Lama heute noch lebt. Und da kam mir dann, als wir dort ankamen, mein Guru in diese Gestalt entgegen. Ein kleiner junger Mann, gerade 4 Jahre alt. Das war mein Guru. Nun, wie kann das sein? Als ich meinen Lehrmeister kennenlernte, war er über 80 Jahre alt. Der war inzwischen gestorben. Und nun haben sie diesen kleinen jungen Mann herausgesucht und gemeint, das sei sein Nachfolger. Und wie alle Tibeter auch, bin ich dahin gegangen, habe mich vor ihm verneigt. Er hat so segnend seine Hand auf mich gelegt, war schon ganz in diese Rolle eingestiegen. Aber es war doch komisch für mich, meine spirituelle Frage mit ihm zu besprechen. Aber zum Glück war der Alte auch noch da. Das heißt, sein Körper, sie hat nämlich seinen Körper einbalsamiert und in einem Glaskasten in einem Raum des Hauses platziert. Und man konnte da hineingehen und ich habe das getan zusammen mit Elke. Wir saßen da und wir haben so eine innere Kommunikation mit dem Geist, den wir beide verspürten im Raum, aufgenommen. Da ging auf einmal eine laute Stimme in mir los, die sagte, gehe deinen eigenen Weg. Ich war ganz entsetzt. Das war Stimme meines Meisters und ich dachte, was meint er? Habe darüber nachgedacht und dachte, vielleicht hast du zu sehr versucht, ein tibetischer Buddhist zu sein. Dabei bist du doch Holländer. Du musst auf deine Art und Weise den Buddhismus leben lernen. Dann sind wir weitergereist. Ich versuchte es immer wieder, durch Meditation auch durchzudringen zu diesem Zustand der Erleuchtung. Und wie man es hier sieht, war ich schon eine ganze Strecke auf dem Wege. Kann man das erkennen? Sehe vielleicht nicht ganz so glücklich aus, wie es man erwartet hier. Aber was ich wohl versuchte, ist dieses Teil des Buddhismus zu praktizieren, die hier so unbekannt ist. Nämlich diese zornige Seite in mir aufzunehmen, zu integrieren und Raum zu geben. Und dabei ging es mir wirklich schlecht. Das heißt, diese zornige Seite in Form von anderen zornigen Buddha-Wesenheiten. Sehen wir, da habe ich mich buchstäblich für die unsichtbare Welt geöffnet. Und die kam auch. Und hat Folgen gehabt. Ich war zum Teil ganz durcheinander, depressiv, hatte Selbstmordgedanken. All diese Dinge kamen. Zunehmend. Und ich dachte, ich muss mehr meditieren, immer mehr. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Mehr praktizieren. Eines Tages sind wir dann nach Australien gereist und dort wollten wir einen Freund besuchen, den wir schon in Indien kennengelernt hatten. Weil der Freund mitten im Urwald lebte, haben wir an diesem Tag getrennt. Und da nahm uns ein junger Mann mit und der war sehr, sehr gut drauf.
Wir dachten sofort, Drogen. Haben ihm das gefragt, aber er meinte, nein, seine gute Laune käme von seiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Interessant, dachten wir, es gibt bestimmt viele Wege nach Rom.
Dann fragte er uns so, ja, was macht ihr so beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten, waren wir auch. Dann meinte er, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Nun, wir waren wirklich in für was Neues. Dann sagte er, dann müsst ihr mit mir am Sonntag zu meiner Kirche kommen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Aber weil ich wirklich neugierig war und er so eine gute Laune hatte, dachte ich, okay, wir probieren es aus. Und wir ließen uns zusammen darauf ein und ließen uns abholen. Und tatsächlich, er kam und nahm uns mit, nicht zu einer Kirche, sondern zu einer Art Schulgebäude. Und da trafen sich Menschen, die den Gottesdienst anfingen und anbeteten zu einem Gott, als wäre er wirklich da. Das war für mich neu. Am Ende des Gottesdienstes nun kam eine Frau auf der Elke zu und fragte ihr direkt, nicht nur wo sie herkam, sondern gerade auch, ob sie mit ihr beten könne. Elke, ein bisschen skeptisch, gut evangelisch erzogen, sie dachte, ich frage den Martin. Der wird bestimmt Nein sagen, aber zu ihrer großen Überraschung kam sie und ich sagte, ja, warum nicht? Ich freute mich darüber, ich dachte, das ist eine gute Sache hier. Und stand dabei, während diese Frau mit der Elke, und sie hat noch den Pastor dazu geholt, betete. Und während diesem Gebet wurden sie von ihrer Situation, ihr Leben, ihre Schuld, ihre Sünde überführt. Es wurde auf einmal bewusst in ihr, dass ihr Leben ohne Gott geführt war. Und für sie war das das erste Mal, dass ihr die Augen für die Sünde in ihr Leben, diese Trennung zu Gott, aufging. Sie brach zusammen und ich stand dabei, wie dann diese Frau fragte, ob sie ihr Leben diesen Jesus Christus geben wollte. Und sie das bejahte. Und in einem Gebet dann das tat, was eigentlich das Angebot ist, diesen Jesus Christus aufzunehmen. Sie tat es. Ich stand dabei und dachte, alles, was hier geschieht, ist die Wahrheit. Es stimmt. Ich war total froh damit. Ich dachte, jetzt endlich ist die Elke eine echte Christin geworden und ich einen echten Buddhisten. Passt gut zusammen. Nun, so würden Buddhisten wirklich denken. Also ich hatte kein Problem damit. Aber dann fragte die Frau, ob sie auch mit mir beten könne. Ich sage, ja, warum nicht? Ich kann das buddhistische Durchgebet, aber nicht zu Jesus und auch nicht zu Gott. Dann fing sie an, auch der Pastor betete noch, war in Ordnung. Dann fragte sie, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Ich sagte ja. Sie fing an. Eine der ersten Dinge war, die sie betete, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Da stand ich, meine Augen zu. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mein erster Gedanke war, nein, das machst du nicht. Wie kann überhaupt diese Frau wissen, dachte ich, dass ich eine andere Religion habe? Ich war total zornig. Ich wollte nicht. Aber da fiel mir dann ein Satz des Buddha ein, der mal gesagt hat oder haben soll, dass wenn dir jemand was Wichtiges sagt oder lehrt, dann prüfe du selbst. Ich dachte, wenn Buddha es sagt, dann musst du das tun. Und habe das getan. Ich habe geprüft. Und stellte fest, mein Widerstand einerseits hier, andererseits diesen Jesus Christus, wozu diese Frau gebetet hatte, er war da. Ich sah ihn zwar nicht, aber spürte seine Gegenwart. Merkte wirklich, ganz gewiss, das ist er. Und verglich dann mein Widerstand in mir mit seiner Person außerhalb von mir und stellte fest, Er ist größer. Er ist klarer und er ist wahrer. Und als ich das feststellte, dachte ich, okay, wenn du ehrlich sein willst, dann musst du ja sagen. Und habe trotz meines Widerstandes gesagt, okay, ich lasse alle meine anderen Religionen los. Nun, wir standen da, wir beide, wir waren total verblüfft. Wir wussten gar nicht recht, was da geschehen war. Die Frau schien es besser zu wissen. Sie sagte, jetzt hat Jesus Christus euch aus dieser Welt herausgezogen und zu sich genommen. Und wir standen tatsächlich auf einem Balkon. Es war so ein bisschen neblig draußen und es war, als ob die Welt ihr Griff auf uns verloren hatte. Und mit Welt meine ich nicht nur die sichtbare Welt, sondern gerade auch die unsichtbare Welt. Voller Kräfte, Mächte, Dämonen und Geister. Diese Welt, wofür ich mich all die Zeit und auch Elke sich all die Zeit für geöffnet habe, die hat ihr Griff und diesen Zwang, diesen Druck, die auf unser Leben lag, bis dahin loslassen müssen. Und es war in unserer Freiheit ein Frieden da und eine Liebe, die war ungekannt. Nun, das war für uns ein ganz, ganz unerwarteter Anfang. Wir wussten nicht recht, was geschehen ist und es hat noch viele Hürden zu nehmen. Aber was geschehen war, war schon ein Kontakt. Es war ein Kontakt hergestellt zwischen Gott und uns durch diese Gestalt Jesus Christus. Indem wir ihn aufnahmen, an der Stelle, wurden wir zu Kinder Gottes. Wurden wir in einer Beziehung zu Gott gestellt. Und dieser Jesus Christus überbrückte oder überquerte diesen ganzen Bereich der Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte und brachte uns in Verbindung mit einem Gott, der nur Licht ist und keine Finsternis in ihm. Diesen Gott hatten wir beiden, auch wenn Elke sich vorher noch immer Christin genannt hat, obschon sie eigentlich Esoterikerin war, diesen Gott hatten wir kennengelernt. Oder wir hatten ihn nach dem vierten Schritt, wie ich es vorher auch gezeigt habe, aufgenommen. Wir hatten diesen Jesus Christus persönlich, konkret bejaht und damit ihm in unser Leben Raum gegeben. Und es war so, dass er diesen Raum im Laufe der Zeit, die da noch kam, das sind jetzt 14 Jahre zurück, immer mehr einnahm, mit aber unser Mitwirken. Wir, die wir so viel gesucht haben, einiges ausprobiert, nicht wussten, wonach wir weitersuchen sollten, stellten fest, es hat einen gegeben, der von sich aus die Liebesinitiative ergriffen hatte, uns zu suchen. Diesen Gott, der spricht auch schon in der Bibel durch den Propheten Jesaja folgendermaßen. Er sagt, ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich. So schlicht und einfach hat Gott sich selbst uns kundgetan. Durch diese Person, Jesus Christus. Christus, Buddha. Zwei historische Gestalten. Zwei unterschiedliche Ansätze. Zwei unterschiedliche Wege, zwei unterschiedliche Ziele. Beide habe ich stückweit kennengelernt. Ich behaupte auch heute nicht, ein super Christ zu sein. Aber habe das Wesen des Christentums kennengelernt, indem ich Jesus Christus kennenlernte. Und mit ihm heute lebe. Das Wesen des Buddhismus für mich war damals, vielen Geboten zu halten, vielen Dingen zu tun, viel zu meditieren und sich einzulassen auf eine unsichtbare Welt. das habe ich jetzt heute hinter mir gelassen. Und bin zunehmend nach dieser Zeit, und ich betone das, das war nicht von heute auf morgen klar, das hört sich so ganz leicht an. Da ist alles klar gewesen und da lebt ihr noch lang und glücklich. Nein, das war noch ein Kampf. Dass Buddha und Christus klar wurden und ich entweder ja zu der einen oder zu der anderen sagte. Und zunehmend merkte ich, die beiden widersprechen sich. Ich kann die beiden nicht vermischen und bin bewusst heute Christ. Buddhismus, Christentum, Ergänzung oder Widerspruch? Ich würde sagen Widerspruch. Die Ergänzung würde sich höchstens in der Richtung der Esoterik finden. Nicht im Buddhismus selbst, nicht im Christentum selbst. Nicht bei Buddha, nicht bei Christus. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.